Hallo und herzlich willkommen zu Mein Zuhause, Mein Weg, Mein Jetzt. Ich bin Daniel. In diesem Podcast spreche ich mit Jugendlichen, die ihr Zuhause verlassen mussten, über ihre Heimat, ihre Flucht und ihr neues Zuhause hier bei uns. Heute treffe ich Mahmoud. Er ist 15 Jahre alt und geht in die 8. Klasse. Außerdem ist Elke mit dabei. Sie ist Sozialarbeiterin an Mahmouds alter Grundschule.
Hinweis für Schülerinnen und Schüler in allen drei Teilen. Im Interview wird von Gewalt, Krieg, traumatisierenden Ereignissen und der Erfahrung von Ausgrenzung gesprochen. Wenn du dich damit unwohl fühlst, kannst du jederzeit entscheiden, ob du den Podcast weiter hören möchtest oder nicht. Wende dich in diesem Fall an deine Lehrerin oder deinen Lehrer. Wenn wir das Wort Flucht hören, haben wir vielleicht ganz bestimmte Bilder im Kopf. Doch die Menschen, die davon betroffen sind, sind ganz verschieden und haben ihre eigenen Geschichten. Sie haben aber eine Gemeinsamkeit. Sie mussten ihr Zuhause verlassen und Zuflucht in einem anderen Land finden. Im Podcast Mein Zuhause, Mein Weg, Mein Jetzt kommen Jugendliche zu Wort, erzählen von ihrem Weg nach Deutschland und sprechen über ihr altes und neues Zuhause. Mein Zuhause, Mein Weg, Mein Jetzt. Ein Podcast der Qualitäts- und Unterstützungsagentur Landesinstitut für Schule in Soest.
Hallo ihr beiden, wo kommt ihr gerade her?
Ich komme aus Soest.
Hast du da was Besonderes gemacht?
Ich habe davor kurz was gegessen und habe Film geguckt.
Okay, welchen Film hast du geschaut?
Avengers.
Avengers, welchen Teil?
Zwei.
Zwei, okay. Magst du gerne?
Ja.
Okay. Und du, Elke?
Ja, ich bin seit heute Morgen hier im Familienbüro und habe ganz viel schon heute mit Kindern mich unterhalten und was mit denen unternommen. Und ja, jetzt bin ich hier im Podcast.
Ja, herzlich willkommen ihr zwei. Ich freue mich total, dass ihr da seid, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ich möchte einfach direkt mal reinsteigen.
Mein Zuhause.
Wir haben ja den Titel Mein Zuhause, Mein Weg, Mein Jetzt und wir fangen mit dem ersten an. Zuhause, dieser Begriff, was bedeutet der dir, Mahmoud?
Also wie meinen Sie es jetzt?
Ja, was verbindest du mit dem Begriff Zuhause?
Familie. Mhm. Ja, halt Familie, wo ich, ein Ort, wo ich schlafen kann.
Ja.
Ein Ort, wo ich liebe. Mhm. Ja.
Schön. Und bei dir, Elke, wie ist das? Was heißt für dich Zuhause sein?
Also ich kann mich dem Mahmoud nur anschließen. Das heißt für mich auch Familie, mein Partner, meine Freunde, da wo ich mich auskenne, da wo ich weiß, dass ich gemocht werde und ja, wo ich eigentlich auch glücklich bin und zufrieden bin.
Mhm. Und Mahmoud, du hattest ja nicht immer das Zuhause hier in Deutschland.
Nein.
Es gab auch ein anderes Zuhause.
Ja.
Wo war das denn?
Es war in Syrien, Damaskus.
In Damaskus, also die Hauptstadt von Syrien ist das?
Ja.
Ja, wie war das da?
Also es war am Anfang sehr schön. Also ich habe jetzt nie so viel mitbekommen, wo es schön war an die Zeit.
An was erinnerst du dich von dieser Zeit noch? Gibt es irgendwas oder haben dir deine Eltern mal was erzählt, wie es zu der Zeit war, wo alles gut war?
Also ich kann mich noch daran erinnern ein bisschen und meine Eltern haben noch was dazu gesagt. Also die Zeit da war wirklich sehr schön und Syrien war ein sehr schönes Land. Und viele Menschen leben glücklich da. Die hatten Familie, die hatten genug Geld, die hatten wenig Sorgen um Geld, um Familie. Ja.
Wie alt warst du, als das da noch alles gut war?
Da war ich, glaube ich, 6.
6. Bist du schon zur Schule gegangen da?
Ja.
Ja.
Ich kann mich noch, glaube ich, daran erinnern.
Ja, wie war es in der Schule?
Nicht Schule, es war, glaube ich, Kindergarten noch.
Kindergarten, okay. Und wie ist Kindergarten in Syrien?
Daran kann ich mich noch nicht richtig erinnern. Das
ist auch schon ganz schön lange her, ne?
Ja.
Und ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, weil ich kenne jetzt hier deutsche Zuhause. Aber wie es jetzt in einem syrischen Zuhause aussieht, hast du da noch Erinnerungen dran? Oder ist es jetzt hier in Deutschland genauso? Hat sich was verändert? Also ich meine, wie war es früher?
Also ist eigentlich gleich. Wir hatten ein Haus, keine Wohnung. Und ja, also mein Vater hatte Autos da, unser Haus war groß, also wir hatten, was wir brauchen, hatten wir es, wir hatten keine Sorge, es war einfach sehr schön.
Welche Familienmitglieder waren dabei? War das jetzt deine Kernfamilie mit Geschwistern? Hast du Geschwister?
Ja, ich habe zwei große Brüder, aus einer anderen Mutter, eine große Schwester, der ist Vater, Und eine kleine Schwester, die hier in Deutschland geboren wurde.
Okay. Und das heißt, ihr habt dort alle unter einem Dach gewohnt?
Ja.
Waren noch irgendwie Onkel und sowas dabei in der Nähe? Oder war das jetzt ihr als Familie? Und
Also nicht in der Nähe, da war... Also am Anfang, da habe ich nur ich, Vater, Mutter und meine zwei Brüder und meine Großschwester da gelebt. Und also manchmal sind meine Brüder einfach zu ihrer Mutter gegangen, weil sie besuchen und so. So das halt, aber in der Nähe war keiner von uns bekannt.
Mhm. Kannst du dich noch an Freunde von damals erinnern?
Nein.
Aus dem Kindergarten irgendwie noch Bilder im Kopf? Alles nicht mehr da? Okay.
Weißt du noch welche, Daniel? Aus deiner Kindergartenzeit?
Doch, ich habe noch zwei. Ja? Zwei habe ich noch auf jeden Fall, an die ich mich noch gut erinnern kann. Und ja, aber die waren noch später noch da in der Grundschule. Okay. Das ist vielleicht, das ist vielleicht der Unterschied. Das, ne? Das hattest du dann halt nicht mehr. Ne? Mhm. Mhm. Ja, wie ist das bei dir, Elke?
Ich kann mich an meine Kindergartenzeit, also an die Freundin da auch nicht erinnern. Noch ein bisschen an die Kindergartenleiterin und die Kindergärtnerin, wie die so aussahen. Aber an Kinder kann ich mich auch nicht erinnern.
Hast du irgendein Bild im Kopf, wie Syrien so der Alltag aussieht?
Ehrlich gesagt nicht viel.
Das ist lustig, ne? Dass man eigentlich, ich meine, ganz so weit weg ist es jetzt auch nicht, ne? Und trotzdem irgendwie so eine Kultur, wo man gar nicht weiß, wie leben die Menschen dort eigentlich. Manchmal gibt es ja auch irgendwie so Ereignisse, an die man sich vielleicht noch erinnern kann. Irgendwas, was mal passiert ist dort noch, was sich manchmal vielleicht im Kopf festgesetzt hat. Gibt es da irgendwas?
Ja, also eine Sache, was sehr schlecht passiert ist, daran kann ich mich noch sehr gut erinnern. Da bin ich mit meinem Vater zur Moschee gegangen. Da haben wir gebetet, waren fertig, wollten ganz natürlich halt nach Hause laufen. Und dann hören wir nur noch ein Helikopter. Dies war über uns, war jetzt nicht so groß entfernt. Der hat einfach aus dem Nichts auf uns geschossen. Und dann hat halt mein Vater mich gepackt, unter Auto geworfen. Und dann ist er auch mitgegangen halt. Ja, und an diesem Moment, danach habe ich angefangen zu stottern, hatte sehr viel Angst. Und ab diesem Moment hat sich sehr viel mein Leben verändert.
Boah, ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, wie das ist in dem Moment. Gerade noch als Kind, ich meine, schon als Erwachsener ist es schwierig, damit umzugehen. Aber was hast du gedacht in dem Moment? War dir das da schon so klar, dass da ein Helikopter ist, der auf euch schießt? Oder war das für dich so,
ich weiß überhaupt nicht, was hier los ist? Das war einfach ein Schock für mich. Also ist schon davor was passiert, so ähnliches, aber ich habe es noch nicht in meinen Augen, also selber mitbekommen habe ich es noch nicht. Und das war halt einfach für mich ein Schock.
Hm. Haben deine Eltern da mit dir drüber gesprochen nachher, als ihr das dann hinter euch hattet?
Ja, die haben gesagt, ja, ist alles gut jetzt, ist gut gelaufen noch, wir sind heile, alles gut, ja.
Boah, ey. Das ist schrecklich. Total. Also wusstest du da denn auch schon, wer das da auf euch abgesehen hatte, wer da auf euch geschossen hat?
Nein.
Also eigentlich totale Unsicherheit, was ist hier eigentlich los? Du hast jetzt eben gerade gesagt, da war schon vorher auch irgendwie so ein bisschen was.
Ja, also.
Was war denn das?
Also es war halt, wie aus dem Nichts hören wir halt Raketen, Bomben und so.
Okay. In der Nähe?
Ja.
Und wusstest du, warum?
Also ich wusste schon, dass es einfach wie Krieg war, aber halt, wie soll ich sagen, so Krieg mit uns selber.
Okay.
Verstehen Sie? Das ist einfach schwierig zu erklären.
Okay.
Wie zum Beispiel einmal ist es passiert, die haben einfach meinen Onkel umgebracht und wir haben es bekommen als Leiche zu Hause. Jemand hat geklingelt auf die Tür, wir haben aufgemacht, mein Vater war einfach auf Beinen. Der ist einfach fast ohnmächtig geworden, der war am Weinen. Wir haben gesehen, mein Onkel war auf einen Sack, schwarzen Sack, er hat aufgemacht. Da war nur noch zu sehen, sein Kopf, Augen nur noch und seine Körperteile wurden halt geschnitten und in den Sack gelegt.
Hast du das mitbekommen?
Ja, mein Vater hat es mir erzählt. Ich habe also, was ich gesehen habe, war ein Sack.
Okay.
Aber meine Mutter
also
hat mich
weg. Deine Eltern dann weg?
Ja.
Okay. Ich glaube, das ist auch gut so gewesen, dass wir das gemacht haben. Da haben sie dich echt mit geschützt. Also, weil, wenn man sowas sieht, glaube ich, das vergisst man nie wieder. Das sind jetzt ganz schön heftige Geschichten. Gab's denn so einen Punkt, wo du mitbekommen hast, deine Eltern haben wirklich dann auch die Entscheidung getroffen, wir müssen hiervor jetzt weggehen? Das wird nicht besser und wir müssen gehen? Also, was war der Punkt? Ich meine, ganz ehrlich, wenn ich vom Helikopter beschossen würde oder so etwas sehen würde, da wäre ich sofort eigentlich so weit, dass ich sage, hier muss ich weg. Aber Das war ja anscheinend nicht so. Ihr seid noch ziemlich lang geblieben. Also,
wir sind noch lang geblieben.
Wo war denn dann der Punkt, wo deine Eltern gesagt haben, wir müssen hier weg, wir müssen uns in Sicherheit bringen?
Ich habe schon halt mitbekommen, meine Eltern haben halt ein bisschen manchmal darüber geredet, aber nicht so viel. Sagen, mein Vater hat einfach angefangen zu reden, ja, wir brauchen Geld, wir müssen weg von hier, es wird hier immer schlimmer und schlimmer. Und meine Mutter hat ja gesagt, das ist schwierig halt mit Geld und es war sehr teuer da. Ja.
Darf ich mal einmal fragen, wenn du sagst mit Geld, was haben deine Eltern oder was hat dein Papa gearbeitet?
Also mein Vater ist eigentlich in Syrien ein Elektriker, Meister und Maler. Mhm. Der war in beiden Job ein Meister drin, er kann es auch immer noch sehr gut. Und er hat schon damit viel Geld verdient, aber wegen Krieg und so ist es immer
schlimm. Gab keine Aufträge mehr für ihn.
Ja.
Mhm. Mein Weg.
Okay, und dann war irgendwann die Entscheidung da.
Also aus dem Nichts, ich bin halt einfach aufgewacht. Also ich habe schon davor gespürt, dass mein Vater weggegangen ist, Tür gegangen, meine Mutter sagt, er ist zum Arbeit gegangen. Dann habe ich halt Stunden gewartet, bis eigentlich kommen sollte, aber danach hat meine Mutter halt mir einfach erklärt, dass er jetzt weggegangen ist, um uns halt zu schützen oder dass er irgendwann, dass wir zu ihm gehen. Also er ist nach Deutschland gegangen, er wird nach Deutschland gehen, flüchten und irgendwann gehen wir auch zu ihm. Und es wird nicht so lange dauern.
Okay, das heißt, dein Vater ist vor euch schon geflüchtet?
Ja. Also er ist vor uns geflüchtet und danach sind wir direkt nach ihm gegangen.
Okay.
Also da haben wir uns in einem Punkt getroffen.
Mhm. So. Noch in Syrien oder
Nein,
schon woanders?
Außer Syrien, so kann man sagen.
Okay. Aber dann, also das war jetzt der eine Punkt. Der eine Punkt war, dein Vater hat die Entscheidung getroffen, er muss vorgehen, quasi Vorbereitungen treffen dann auch. Und dann kam aber irgendwann auch der Tag, wo du mit deiner Mutter, mit wem bist du noch dann geflohen?
Mit meiner Schwester.
Mit deiner Schwester.
Ja.
Und wie war das? Also wie ist das abgelaufen?
Das war halt schwierig. Nach, glaube ich, eine Woche, zwei Wochen sind wir mit einem schwarzen Bulli gefahren. Das war Stunden. Dann sind wir halt die Grenze an Türkei gegangen. Wir sind halt Türkei überquert, Berge und so. Und danach sind wir an die Grenze von Türkei, am Ende der Türkei, haben wir meinen Vater da getroffen. Und da war eigentlich alles fertig, was wir brauchten und so, wegen Geld und alles. Und ja, und danach sind wir mit einem Boot, das war glaube ich 4-5 Meter aus Plastik, aus Gummi, waren sehr viele Leute da. Dann sind wir mit dem Boot von Türkei zu Griechenland gegangen. Das Meer. Und es war halt nachts und es war wirklich sehr schlimm da auf dem Boot. Kinder schreien, Frauen weinen. Es war halt sehr schlimm. Es waren 50 Leute, also sehr viele Leute auf dem kleinen Boot. Und wo wir draufgegangen sind, ist es einfach gesunken kurz. Das ist die Wasser einfach kurz, weil die waren halt zu schwer für dem Boot, ja.
Ich würde gerne nochmal den Schritt nochmal zurückgehen. Also das war jetzt für mich dieser Weg von Syrien in die Türkei, von der Türkei aufs Boot. Ich würde gerne mal wirklich ganz am Anfang anfangen. Da, du hast gesagt, da war ein schwarzer LKW oder ein schwarzer Bus.
Ja, Bulli.
Ja. Was habt ihr mitgenommen? Irgendwie.
Wir sind einfach direkt rausgegangen. Ich hatte einfach mein Pyjama an. Also wir haben nichts genommen, außer ein bisschen Geld. Wir sind einfach direkt rausgegangen. Nichts mitgenommen, keinen Koffer, nichts.
Warum?
Wir hatten aber keine Zeit und zweitens, es passt nicht, da waren auch viele Menschen drin und wir können einfach keinen Koffer mitnehmen halt, das wäre schwierig, es wird einfach schwer für uns sein, einen Koffer die ganze mitzutragen.
Also es war wirklich eigentlich eher eine praktische Sache zu sagen, okay, wir müssen schnell sein, wir haben nicht viel Platz, wir müssen nur das Nötigste mitnehmen.
Ja, okay. Geld, Wasser und das war's.
Okay. Und weißt du, wer euch da gefahren hat, also wer euch da geholfen hat, also wer diesen Bus gefahren hat
zum Beispiel? Keiner kennt ihn persönlich, das ist halt einer, wie der Auftraggeber, man bezahlt ihm Geld und er macht das.
Okay, ja. Und das war jetzt erstmal die erste Etappe quasi bis in die Türkei?
Ja, über Belgien.
Mhm. Und in der Türkei angekommen, hast du gesagt, habt ihr dann euren Vater getroffen?
Ja, also nicht in der Türkei, sondern aus der Türkei, also an die Grenze von Türkei fertig.
Okay.
Also nach der Grenze.
Wie war dieses Wiedersehen?
Also ich habe mich sehr gefreut, aber ich hatte auch gleichzeitig Angst. Sehr viel Angst.
Ja. Vor was hattest du Angst?
Ich hatte einfach Angst, weil ich am Anfang nichts verstanden habe. Ich wusste ja nichts.
Ja.
Ja.
Hast du irgendwann später mal gefragt, warum dir das nicht erklärt worden ist? Also ich meine, ganz ehrlich, du bist ja damit ganz schön alleingelassen worden eigentlich, ja, in dem Moment. Also mit dieser ganzen Angst, die du da mit dir rumgetragen hast, gar nicht zu wissen, was läuft hier eigentlich ab.
Also ich habe schon gefragt, aber nicht danach direkt, sondern nach langer Zeit. Ja, und die konnten wir einfach nicht erklären, weil wir einfach nicht so viel Zeit hatten.
Okay, also es war wirklich alles diese Hektik, die das Problem auch deiner Eltern waren.
Ja. Kann ich dich auch noch mal was fragen? Ja. Weil deine beiden Brüder, was war mit denen? Also, die sind ja nicht mitgegangen, wenn ich das jetzt richtig verstehe.
Nein, weil einer ist zur Türkei gegangen nach uns, der wollte da leben. Und der eine ist einfach geflüchtet zu, wer ist das? Er ist nach Syrien geblieben und danach ist er, glaube ich, Irak gegangen oder Nähe von Irak, wo er dann wieder zu Syrien gekommen ist. Mhm. Ja. Und danach, nach Zeit, hat er da gelebt und dann ist er direkt zu Katar gegangen und er lebt immer noch da.
Okay. Aber du hast deine Brüder wieder gesehen?
Also nur einen in Deutschland, weil er ist nach uns gekommen. Ich habe nur einen gesehen. Und den anderen habe ich vor einem Jahr gesehen. Er ist von Katar zu Deutschland gekommen, hat uns kurz besucht. Er hat hier geheiratet, ja.
Ah, das ist ja schön, dass da die Familie dann irgendwie wieder, ja, zusammengekommen
nach
ist.
Nach 12, ne? Ja.
Ja.
Nach 12 Jahren?
Davor habe ich ihn also nicht mehr gesehen.
Boah.
Also ungefähr 12 Jahre.
Ja. Du hast dann jetzt von dem Boot noch erzählt. Konntest du eigentlich schwimmen zu dem Zeitpunkt?
Nein.
Boah, ey, wenn ich mir vorstelle, ich müsste auf ein Boot steigen und ich könnte nicht schwimmen.
Also sie müssen doch vorstellen halt, ein Boot sein, Kinder schreien, alle schreien, Frauen weinen. In der Nacht, das Meer ist komplett schwarz, man kann nichts mehr sehen.
Also ihr seid nachts?
Nachts, ja.
Okay.
Und das ist halt wirklich sehr, sehr schlimm. Das war sehr schlimm für mich.
Ja. Wie lange hat das gedauert? Ich meine, du weißt es ja wahrscheinlich gar nicht, aber so gefühlt, wie lange war das?
Also man kann sagen, es war kurz, aber irgendwie auch lange.
Okay, ja, das kann ich mir vorstellen.
Ich kann es einfach gar nicht. Wir hatten einfach nichts. Hm. Also ich konnte es einfach nicht so. Ich glaube, es waren 5, 6 Stunden.
Boah. Und eigentlich die ganze Zeit die Angst, du hast ja vorhin gesagt, dass es irgendwie auch mal drohte, unterzugehen.
Ja. Nur einmal, wir müssen auch mit dem Meer anhalten, weil da war irgendwas mit dem Motor. Mhm. Wir sind auch 2, 3 Stunden stehen geblieben. Und dann sind wir erst weitergefahren.
Und wie war dann der Moment, als ihr angekommen seid?
Es war einfach für mich komisch und ich hatte die ganze Zeit Angst. Ich habe nichts verstanden.
Mhm. Aber schon auch erstmal dann Erleichterung runter vom Boot,
ja,
oder?
Ja.
Also ich glaube, das ist eigentlich das, was ich mir jetzt für mich am schlimmsten vorstelle. Ich muss da auf so ein Ding drauf, dem vertrauen, dass es mich da irgendwie rüberbringt. Man wusste ja auch gar nicht, wer kommt jetzt noch ein Sturm oder irgendwas, ne? So und
oder die Richtung. Ja. Wer wusste, wo es hingeht? Hattet ihr denn jemand dabei, der gesagt hat, so, wir müssen jetzt, hat einen Kompass dabei oder wie geht sowas?
Eigentlich, wir haben eine Person bezahlt, damit er mit uns fährt. Aber er ist einfach nicht mitgefahren. Mhm. Er hat einfach eine Knarre dabei, hat Leute bedroht, sagt, ich fahre jetzt nicht mit, kümmert euch um euch selber halt. Fahrt einfach selber. Ihr müsst einfach so eine gerade Ausfahrt, mehr nicht.
Das war nur eure, ja, gerade Ausfahrt?
Mehr nicht.
Okay, das heißt also, man muss eigentlich schon ganz klar sagen, der hat euch ganz schön betrogen und übers Ohr gehauen. Ja, also euer Geld genommen, aber als einzige Leistung das Boot zu bereitgestellt. Okay. Gut, aber ihr seid dann jetzt auf der anderen Seite angekommen. Da wart ihr sicherlich auch komplett durchnässt, oder? Also da, ja, oder, also ich meine, man kommt ja über das Meer nicht einfach trockenen Fußes rüber, vor allem in so einem Schlauchboot. Gab es dann jemand, der sich dann auf der anderen Seite um euch gekümmert hat?
Wo wir dann ausgestiegen sind, sind wir weitergelaufen im Wald. Das war Stunden. Und es gab, wir sollten einfach, wo wir ausgestiegen sind, da waren 1, 2 Leute, haben gesagt, ihr müsst so lange weit laufen, geradeaus einfach die ganze Zeit. Dann kommt ihr in ein Haus, so ein großes Haus aus Holz und so. Und da sollt ihr erstmal bleiben. Wegen die Polizei und alles. Weil da waren wir noch in Griechenland. Weil hätten sie uns gepackt, wäre das wirklich sehr schlimm. Das würde sehr schlimm enden. Ja, dann sind wir.
Du sagst jetzt, es würde schlimm enden. Vor was hattet ihr denn da Angst? Was hätte denn passieren können?
Wir gehen dann in den Knast. Also wären wir da gelandet, dann hätten die Polizei uns da gepackt. Würde ich sagen, hätten sie uns halt gepackt, hätten sie uns entweder nach Türkei gebracht. Und da wäre vielleicht mein Vater in den Knast gegangen und sehr viele Leute, weil Türkei wusste ja eigentlich, die Türken wussten halt gar nichts davon, dass wir flüchten. Ja, deswegen.
Okay, es war eigentlich alles so, dass ihr euch auf Boden bewegt habt, wo ihr eigentlich gar nicht hättet sein dürfen. Ja. Und deswegen wäre es zu Problemen gekommen. Okay, und jetzt wart ihr in diesem Haus.
Ja, und dann waren wir lange Zeit in diesem Haus. Da haben wir nur wenig Frühstück bekommen. Ein Brot und ein Glas Milch.
Eigentlich. Das ist alles noch von denen organisiert worden, die ihr bezahlt habt? Oder wer war das jetzt, der da sich also gekümmert hat? Also
da war nur eine alte Frau. Und die hat uns halt nur ein Brot gegeben, Brotstück, zu Großbrot, so halben, können wir sagen, halben Croissant und ein Glas Milch, ein Glas Wasser, das war's.
Und waren da noch mehrere? Oder die von eurem Boot? Oder gab es da noch andere Boote?
Nein, es gab nur von diesem Boot.
Ihr mit dem Boot? Ja. Ah, okay.
Und jetzt nochmal meine Frage, du warst immer noch im Schlafanzug dann da unterwegs?
Nein, danach, ich habe so ein Weste, das ist für Wasser, habe ich
schon angezogen. Weste, okay.
Ja. Und dann habe ich eine Jacke darüber angezogen.
Ah, okay, eine Jacke hast du bekommen. Aber grundsätzlich hast du noch diese Klamotten, mit denen ihr aus eurem Haus rausgegangen seid, hattest du noch an.
Ja.
Aber irgendwann ging es ja weiter aus dem Haus heraus.
Ja, irgendwann ging es weiter. Aber es waren halt sehr lange in dieses Haus drin. Wir haben uns da versteckt, oben im Dach.
Was heißt sehr lange? Kannst du das einschätzen?
Zwei, drei Tage so.
Okay.
Es war halt lange Zeit, konnte da nichts rausgehen, nichts machen. Ja.
Was hat man denn dann in dieser Zeit überhaupt gemacht? Also ich stelle mir jetzt einfach mal vor, ich werde in ein Haus gebracht, das nicht mir gehört, wo sehr wahrscheinlich auch nicht viel ist. Was macht man da als Kind? Also ich meine, ganz ehrlich, also als Erwachsener würde mir schon langweilig werden, aber als Kind ja noch viel, viel mehr. Also man, als Kind möchte man ja eigentlich aktiv sein, was tun. Was gab es also, denn irgendwas, was ihr getan habt? Oder deine Schwester vor allem?
Also einfach vor Angst. Ich bin einfach sitzen geblieben, war unter Schock halt, was passiert ist und so. Und hab die ganze Zeit darüber gedacht, nachgedacht. Und bin einfach leise geblieben.
Ja, das heißt, erstmal den Schock. Eigentlich durch den Schock war auch gar nichts möglich, oder
wie? Ja, und wie gesagt halt, ich hab da in dieser Zeit sehr viel gestottert. Hab deswegen auch sehr wenig geredet.
Das hast du vorher nicht. Das heißt, es ist wirklich durch diesen Schock, dann vorher mit diesem Hubschrauber eigentlich dadurch erst gekommen.
Ja.
Das ist heftig, ne? Wie sozusagen die Psyche dann wiederum auf etwas Körperliches eben Auswirkungen hat, ne? Ja. Und kurze Frage dazu, weil es jetzt gerade passt, ist das Stottern weg?
Jetzt? Ja, ist schon weg.
Okay, das ist schön. Wie ging es denn dann weiter, als ihr dann aus dem Haus abgeholt worden seid? Oder wo seid ihr dann hingegangen, nachdem ihr die Tage dort wart? Ja.
Also wir haben dann einen Anruf bekommen, einer hat uns da angerufen und gesagt, ihr müsst euch fertig machen. Ihr müsst erstmal den Wald durchgehen, die Frau zeigt wohin. Und dann sind wir einfach weitergelaufen, wo wir gegangen sind. Da haben wir vor uns erstmal Polizei gesehen und so. Da sind wir auch sehr viele Leute sind gerannt aus dem Nichts. Die sind wirklich weggerannt.
Aus dem Haus raus oder wie dann?
Nein, wir sind ja gelaufen in den Wald und dann haben wir Polizei gehört. Ja, und dann sind sehr viele weggerannt. Es wurden auch, glaube ich, ein paar Leute gepackt von der Polizei. Und ja, das war auch schlimm halt für uns. Wir sollten einfach sehr schnell rennen, nicht aufhören zu rennen. Leise rennen auch gleichzeitig.
Im Wald leise rennen. Das geht ja fast gar nicht.
Ja, ne? Weil wenn wir auch rennen und sehr viel Geräusche machen, dann können die es auch schnell finden.
Und du warst ja klein. Hast du immer die Hand deiner Mama und Vater, hat er dich immer festhalten können?
Nein, mein Vater hat mich getragen. Ah, und dann ist er mit mir gerannt.
Ah, okay.
Ja, und dann hat mein Vater, meine Mutter Hand halt gehalten und meine Schwester. Weil ich war auch viel kleiner als meine Schwester. Und dann sind wir einfach weitergelaufen, bis wo wir wieder in einem LKW sind. Da haben wir Leute getroffen in den LKW. 200 Leute waren da ungefähr. In einem großen LKW halt, versteckt. Und dann sind wir halt damit, glaube ich, 11, 10 Stunden gefahren. Lange Zeit halt. Irgendwann sind wir da rausgegangen. Dann sind wir an einen Ort gelandet, ist ein Land, aber wer ist nochmal?
Ich weiß es nicht. Also zwischen Griechenland und Deutschland.
Nach Griechenland.
Da haben wir noch Ungarn, Serbien.
Ungarn, ja. Ungarn. Ja, da sind wir gelandet. Wir sind da sehr viel gelaufen. Sehr viel danach. Glaube ich, die Hälfte davon sind wir gelaufen.
Als Tage. Familie alleine oder mit vielen Leuten zusammen?
Mit vielen Leuten.
Okay.
In die Wald. Mhm. Vom Wald auch in Berge und so. Ich glaube, wir sind Tage gelaufen. Ja.
Das muss ja auch körperlich unheimlich anstrengend gewesen sein.
Das war
sein.
Sehr schwer, ja. Wir haben auch zwischendurch Pausen gemacht.
Ja.
Weil auch nachts, wir konnten, also morgens konnten wir uns gar nicht bewegen, weil hätten wir uns bewegt, hätte die Polizei oder Leute uns gefunden. Weil ja. Dann wäre es auffällig halt. Aber nachts sind wir halt immer Nacht, nur nachts, dunkel, sind wir halt weitergegangen.
Was für eine Jahreszeit waren das da? Also, weil das ist ja auch nochmal wichtig. Also, wenn ich jetzt im Sommer mir überlege, ich laufe durch den Wald, ist es ja auch nochmal was ganz anderes, als wenn es jetzt Winter ist.
Winter. Winter, ja.
Oh, krass, ey. Also, wenn ich mir das jetzt einfach nur für mich vorstelle, ich versuche es nochmal zusammenzukriegen. Du warst immer noch im Pyjama mit einer Jacke, mit deinen Schuhen, mit denen du aus dem Haus gegangen ja. bist. Warst du im Winter, im Wald, irgendwo in Ungarn unterwegs? Dein Vater hat euch geführt?
Nein, es gab einen Älteren vor uns, der ist einfach gelaufen, waren halt hinter ihm gelaufen, ja.
Ja, und immer die Angst, die Polizei darf uns nicht erwischen.
Ja, und manchmal haben wir es einfach komplett auf Boden hingelegt und dann gekocht halt.
Hattet ihr denn was wie Decken und sowas dabei? Ich musste die auch mal rasten.
Wir hatten nur Jacken bekommen von dem Haus. Von
das heißt, die habt ihr dann untergelegt oder wie, wenn ihr irgendwo mal gerastet
ja.
habt?
Ja, wir haben halt dicke Jacken bekommen von der Frau, schwarze Jacken und damit sollten wir uns aufwärmen.
Und ihr habt es damit durch ganz Ungarn geschafft?
Ja.
Und wie ging es dann weiter?
Ich glaube, danach sind wir mit einem, wieder, glaube ich, LKW gefahren. Nach einer Zeit. Auf der Autobahn mit sehr starken, also mit sehr hohen Geschwindigkeit. Und dann sind wir, ich glaube, wir sind an der Nähe von Deutschland gekommen. Und von da sind wir mit Zügen gefahren. Da wurden wir halt. Wir hatten da Geld, wir haben Tickets gekauft, sind wir mit Zügen weitergefahren. Da haben wir gesagt, ihr müsst so machen halt, in diesen Ticket fahren, in diesen Zug fahren, meinte ich, Entschuldigung. Und dann sind wir halt in diesen Zug gefahren, zu Deutschland, in Berlin, da sind wir angekommen, ja. Wir sind halt erstmal in Berlin angekommen. Da sind wir dann halt angekommen.
Mein Jetzt.
Du wusstest, dass du in Berlin bist, als du da angekommen bist? Oder ja. war das einfach so, dass du sagst, ich bin jetzt hier in der großen Stadt, war noch gar nicht klar?
Also ich habe schon bemerkt, dass wir da angekommen sind, weil mein Vater sah sehr glücklich aus, alle haben gelacht, haben sich die alle gefreut und so. Und da konnte man halt erkennen, dass wir in Berlin gelandet okay. sind.
Habt ihr so ein Schild gesehen, wo Berlin drauf stand? Konntet ihr das überhaupt lesen? Ich meine, ihr habt ja eine ganz andere Sprache, eine ganz andere Schrift gehabt.
Es gab auch Leute im Boot, die haben, bevor die gegangen sind, die haben halt Deutsch gelernt.
Also okay.
So meistens Leute machen das. Die lernen halt ein paar Wörter, irgendwelche Fragen.
Dein Papa auch?
Mein Vater nein.
Nee, also ihr wart nein.
Mein Vater eigentlich konnte nur Englisch.
Englisch, aber Englisch ist ja schon ziemlich gut. Also die meisten Deutschen können ja auch Englisch.
Ja.
Dementsprechend war dann Kommunikation möglich. Das ist ja für einige total schwierig, die das nicht können. Also da wird's dann wirklich, wirklich schwer. Die können ja auch noch viel mehr in die Irre geleitet werden. Ne? Also wenn dann jemand gar nicht mehr versteht, wo es hingehen soll. In Berlin angekommen. Also erstmal war große Freude da.
Ja.
Hat euch da irgendjemand abgeholt? Wart ihr dann, nein. also oder wo wart ihr denn dann in Berlin? Ich meine, man kommt in Berlin an. Also ich würde jetzt sagen, okay, wenn ich jetzt nach Berlin fahre, dann habe ich ein Ziel. Ihr hattet ja jetzt erstmal keins. Ihr hattet nur diese Stadt als Ziel. Ja, aber wo geht's denn dann in Berlin hin?
Ja, und das war halt das zweite Problem. Mhm. Wir haben halt versucht, die Polizei Aufmerksamkeit zu geben, halt, dass wir sind einfach... Versuche halt zu Polizisten gehen und die reden und so, dass wir Flüchtlinge sind, hat manchmal nicht funktioniert. Aber da war eine Demo, also ich weiß nicht mal, es war einfach, man kann sehen, das war eine Demo und so. Dann sind wir einfach mitgegangen und dann haben wir eine Person da getroffen, die konnte Arabisch. Das war wirklich sehr Glück für uns. Und wir haben halt mit ihr geredet, wir sind Flüchtlinge, wohin sollen wir gehen? So, der sagt, komm mal mit, die hat uns an einen Ort gebracht und dann... Da waren auch Polizisten, da haben sie uns halt zum Flüchtlingslager gebracht. Ja, und da haben wir halt erstmal Zeit gewartet, ein Jahr, zwei Jahre. Da sind wir halt
weiter. Okay, das geht mir jetzt ein bisschen schnell. Wir sind ins Flüchtlingslager gekommen und dann haben wir ein Jahr da gewartet. Was war denn dann das Erste, was da im Flüchtlingslager passiert ist? Also man kommt da an, kriegt man erstmal ein Zimmer oder wie ist
ja,
das?
Ja, man kriegt so ein Zimmer. Also im Zimmer waren sehr viele Leute drin. Es war einfach so eine große Halle, sehr große Halle. Da waren halt mehrere Zimmer. Und danke. Und halt, da waren auch sehr viele Personen drin. Ja, wir haben ein Zimmer bekommen, was anzuziehen, Wasser, Essen, ja.
Das heißt, das war dann auch nach langer, langer Zeit das erste Mal wieder irgendwie was Positives in dem Moment ja. Dann.
Und also, ich habe es ja gerade als Geschichte erzählt, aber eigentlich ist es sehr, also das war nicht nur ein Monat, das war, glaube ich, 2 Monate lang, diese ganze Reise.
Die ihr unterwegs wart?
Ja.
Okay. Also eine richtige Odyssee kann man das eigentlich ja. Nennen. Wenn du jetzt versuchen müsstest, diese Flucht so in mit einem Wort zu beschreiben, was würde dir da einfallen?
Also da fällt mir ein, das ist wirklich sehr schrecklich und das ist wie Foltern, wirklich.
Ich meine, es gibt ja keinen Einzelnen, der einen foltert, aber es ist irgendwie so.
Ja, das ist einfach.
Alle haben es auf einen abgesehen ja. Irgendwie, ne?
Und es fühlt sich einfach an wie Foltern, weil wir hatten einfach Hunger, wir hatten auch viel Durst, wir hatten Angst, wir sind gerannt, Polizei war unter uns her, wir hatten einfach Angst, dass wir gepackt werden. Und wären wir gepackt, dann war es einfach zu Ende.
Ja, schon mal vielen, vielen Dank. Wir verlassen jetzt mal diesen Bereich so ein bisschen und waren ja eigentlich auch schon in Deutschland angekommen.
Ja. In Berlin.
In Berlin.
Auf der Demo.
Auf der Demo. Und jetzt warst du mit deiner Familie zusammen im Flüchtlingsheim.
Ja.
Was sind da die prägendsten Erinnerungen? Ich meine, es war ein Jahr lang, dass ihr da wart. Was hast du da gemacht? Was hat deine Schwester da gemacht? Was haben deine Eltern da getan? Wie sah da der Alltag aus? Ich meine, du sagtest, du warst in einer Halle mit ganz vielen Menschen zusammen. Das kann ich mir auch nicht vorstellen, wie das abläuft.
Also es war auf jeden Fall sehr, sehr langweilig da. War wenig zu tun. Das meiste, was ich noch erinnern kann, dass ich halt immer mit meiner Schwester gespielt habe. Ja.
Was habt ihr denn gespielt?
Wir haben einfach wie Fang gespielt, einfach so durchgerannt die ganze Zeit. Ja.
Da habt ihr nicht die anderen gestört bei, wenn das so eine Riesenhalle war?
Also es war eine große Halle, aber es wurde auch in Zimmern aufgeteilt. Dass wir sagen, wie einfach hier Metall und haben hier einfach Räume gemacht. Ja, und dann sind wir einfach als Kind einfach gerannt und haben gespielt.
Durftet ihr denn raus aus diesem Heim?
Ja. Also nicht raus, aber nur in der Halle bleiben. Und die Halle war wirklich sehr groß. Die ist, glaube ich, so groß wie die Grundschule hier. Also die war sehr, sehr groß. Also wir durften auch manchmal aus diesem Flüchtlingslager rausgehen. Da bin ich auch manchmal mit meiner Schwester und Vater rausgegangen. Aber nicht so weit, sondern sehr nah, weil wir konnten es einfach da nicht.
Was habt ihr dann da gemacht, wenn ihr rausgegangen seid?
Also wir sind einfach rausgegangen. Wir haben halt was zu essen gekauft, so Brot und so. Ja.
Hattet ihr denn irgendwie dort dann Bekanntschaften, Menschen, mit denen ihr was gemacht habt, oder seid ihr als Familie so für euch
geblieben? Einfach als Familie für uns.
Und außerhalb jetzt auch mit niemandem gesprochen? Also wenn ihr jetzt draußen unterwegs wart, ich meine, wenn ich jetzt durch die Gegend laufe, klar, ich treffe mal einen Kumpel, aber manchmal kommt man ja auch, was weiß ich, wenn man was einkäuft, ins Gespräch mit jemand, ich meine, ihr habt ja nur Englisch oder dein Vater konnte nur Englisch. Ja. Ich weiß, dass das dann nicht geht, aber manchmal gibt es ja auch zum Beispiel Ehrenamtliche, die helfen in so einem Flüchtlingsheim, dass da vielleicht ein Kontakt entstanden ist.
Also mein Vater hat nur mit ein paar Leuten geredet, die da drin waren, die auch Arabisch konnten. Wir haben halt mit die Kontakt aufgenommen, so ein bisschen geredet, so die konnten auch mehr, die wussten auch mehr als wir hier. Ja.
Und Kinder? Gab es viele Kinder, die du da?
Ja, es gab auch wirklich Kinder da.
Und hat sich da irgendwas ergeben, dass man jemanden kennenlernte, den man nett fand, oder?
Es war ja schwierig.
War das schwierig?
Ja.
Okay. Wegen der Sprache oder?
Ja, weil es sind ja auch viele Syrien und auch, wie soll ich sagen, also es gab auch Syrer halt, wie soll ich sagen, wie Deutsch, es gibt auch Österreich-Deutsch, ist halt anders, nicht alles kann man verstehen. Mhm. Und ja, so, und wie in Schweiz, die reden auch anders halt.
Das heißt, Dialekte, die sozusagen dann wieder nicht verständlich waren. Ja, okay. Das heißt, also auch unter den Syrern habt ihr euch nicht unbedingt sofort verstanden.
Ja.
Okay.
Weil es gab auch kurdische Syrer und ja. Die konnten halt ein bisschen Syrisch, aber das sind Kurden halt. Oder es gab auch Syrer, die einfach anders halt reden.
Heißt das, es gab da auch oft Ärger und Stress in dem Lager oder war das eher so eine ruhige Atmosphäre?
Also es war jetzt nicht so ruhig und nicht so viel Stress.
Okay.
Darf ich fragen, konntest du die Schule besuchen in der Zeit?
Nein.
Das heißt, du hast keinerlei Schule gehabt in der Zeit? Nein,
das war schwierig.
Hast du irgendwas gelernt?
Mein Vater hatte da ein Buch dabei, er hat es geholt.
Welches Buch war das?
Also es war einfach so ein Buch halt mit Wörtern. Wo ich einfach...
Deutsch? Gelernt, oder? Deutsch. Ah, Deutsch lernen,
aber
okay.
Da habe ich einfach nichts kapiert, auch nichts gelernt. Aber weil es lange Zeit eigentlich war, aber ich habe trotzdem dabei nichts gelernt, nichts kapiert. Ja.
Was war denn das erste deutsche Wort, das du konntest?
Ich kann mich gar nicht erinnern. Okay. Also ich konnte aber, also eigentlich, wie gesagt, Elke hat mir eigentlich Deutsch beigebracht, weil... Ich bin halt, glaube ich, wo ich in diese Grundschule gekommen bin, erste Klasse, so Halbjahr, bin ich halt zu ihr privat gegangen und dann hat sie halt so ein Buch mitgebracht, da haben wir immer Deutsch geredet und gleiches Arabisch. Und die hat mir halt Deutsch beigebracht.
Okay, da muss ich jetzt mal nachfragen, Elke. Wie hast du Mahmoud kennengelernt?
Mahmoud kam in die Schule und wir hatten... Ich weiß nicht, damals hieß es ja diese Willkommenskultur, die wir an dieser Schule auch ganz stark ausgeprägt hatten, dass wir Zimmer eingerichtet haben mit Turnistern und mit Anziehsachen. Und haben die Lehrerinnen halt gefragt, wer sich mit wem länger auch beschäftigen kann, damit es mit der Sprache besser geht und die Eingewöhnung leichter ist. Denn in der Klasse ist das immer total schwierig, wenn so viele Kids zusammen sind und ich weiß, dann Mahmoud kam hierher und wir hatten dieses Buch mit den arabisch-deutschen Wörtern und mit Bildern und dann sind wir ganz viel, wir beiden sind ja ganz viel, weiß ich noch, sind wir rausgegangen, ja. Mit dem Hund und du hast den Hund auch irgendwie ganz toll gefunden und dann sind wir durch die Natur spazieren gegangen und ich weiß nicht, dann haben wir was gepflückt, wie ich weiß noch, wir hatten Farn in der Hand und dann Blumen, dann haben wir auf was wir gesehen haben, habe ich dir dann irgendwie versucht
zu erklären
oder Begriffe zu finden.
Du hast alles nachgefragt?
Ja.
Also ich würde sagen, es war ganz schön erfolgreich. Ey, Mahmoud spricht so gut Deutsch, da Chapeau. Ey.
Ja, Mahmoud ist ein sehr guter Schüler, weil er so viel wissen wollte immer schon und auch so viel nachgefragt hat. Und das war wirklich unglaublich, wie schnell du die Sprache gelernt hast.
Ich danke dir auch nochmal deswegen.
Sehr gerne.
Ja, also kommen wir wieder zurück halt.
Zu mir.
Wohin kommen wir denn jetzt zurück, Mahmoud?
Zum Flüchtlingslager.
Ach so, da gehen wir nochmal zurück. Da kommen wir aber später nochmal zurück. Machen wir dann.
Weil da haben wir halt nach Zeit Papiere bekommen. Und dann haben wir halt, die haben uns von dahin geschickt, von Berlin, zu Nordrhein-Westfalen hier. Und da haben wir halt erst ein Haus bekommen, Mosfelde. Und das war hier halt, das ist jetzt immer noch, wir haben es immer noch.
Das ist ja dann das erste Mal gewesen, wo ihr wieder für euch wart, oder?
Ja.
Wie war denn der Moment, als deine Eltern sehr wahrscheinlich die Tür aufgeschlossen haben?
Es war wirklich sehr schön. Aber es gab jetzt nicht so viele so Dinge drin jetzt. Aber für uns war es eigentlich perfekt. Es hat einfach gereicht nach dieser langen Zeit. Es gab Matratzen und so, habe ich es hingelegt. Es war einfach sehr perfekt für mich. Und direkt bin ich einfach eingeschlafen.
Einfach nur müde. Ja, da war eine lange, ja, vielleicht auch Leidenszeit dann ja hinter euch, ne? Und was würdest du sagen? Wie lange hat es gedauert? Oder ich frag's nochmal anders. Du sprichst ja heute unheimlich offen über die ganzen Sachen. Konntest du das direkt schon?
Nein.
Oder wie war das am Anfang? Also, wann war der Moment oder was musste erst passieren, damit du da so offen drüber sprechen konntest?
Also erste 2, 3, 4 Jahre habe ich darüber gar nicht geredet.
Auch aber mit Elke nicht?
Nein, auch am Anfang, weil Elke hat mich nicht so gerne danach gefragt. Ja. Mhm. Ich habe dann einfach, sie hat mich halt um was anderes halt abgelenkt.
Mhm. Also das war auch gut so in dem Moment, dass erstmal andere Dinge im Vordergrund waren? Und hast du eine Vorstellung, was passieren musste oder was ist dann passiert, damit du jetzt heute so offen darüber sprechen kannst?
es ist einfach lange her, ist schon halt passiert und jetzt habe ich halt keine Angst eigentlich mehr davor und ja.
Haben dich diese Ereignisse auch in den Träumen begleitet?
Am Anfang schon, aber danach nicht mehr.
Oh, gerade klingelt hier in der Schule. Kannst dich an die Klingel noch gut erinnern, ja?
Ja.
Ja, wir sind hier nämlich in Mahmuds ehemaliger Grundschule.
Genau.
Ja, wir hatten das eben schon mit der Sprache. Und da hätte ich auch nochmal einfach eine Frage zu. Wir gehen wieder ein kleines Stückchen zurück. Wie ist denn das, wenn man in ein Land kommt und alle anderen verstehen einen nicht und man versteht die nicht? Vielleicht können wir es sogar dahingehend machen, du bist ja irgendwann in eine Schulklasse gekommen.
Ja.
Also im Flüchtlingslager noch nicht, aber dann als du hier dann angekommen bist, bist du zur Schule gegangen, sonst wärst du ja nicht in der Grundschule gewesen. Wie ist das?
Also am Anfang musste ich kommen, erste, zweite Klasse. Es war sehr schlimm für mich, weil es hier auch, es gab hier sehr viel Stress.
Und was für Stress?
Also ich konnte aber nichts verstehen und ich konnte ja die Regeln nicht halt und Syrien war es halt anders für mich. Und da habe ich mich halt nicht an die Regel gehalten, weil ich die erstmal nicht verstanden habe und weil ich die auch nicht kannte.
Welche waren das zum Beispiel? Also das ist ja total interessant. Also Schule oder Kindergarten in Syrien und jetzt sind wir hier in der Schule. Was für Regeln hast du nicht verstanden oder was war anders?
Also in der Schule in Syrien war ich ja nicht lange. Ich war, glaube ich, Schule, erste Klasse, nicht mal komplett. Ja, und deswegen konnte ich einfach nicht so viele Regeln halt und nach langer Zeit. Ja, also es war halt einfach anders. Man sollte aufzeigen und so etwas halt leise sein und so. Und ja.
Okay.
Und es waren halt auch Sachen wie, wie ich sagen, also ich kann es eigentlich nicht richtig so erklären, aber es war halt einfach anders.
Mhm. Vielleicht kannst du da ein bisschen helfen, Elke. Du hast ihn ja auch so ein bisschen miterlebt in dieser Anfangszeit.
Mhm.
Was waren denn die Dinge, die so schwierig waren, für ihn zu verstehen oder Regeln, die da waren, die wir hier haben, die für ihn nicht ganz klar waren?
Ich will ihn ja jetzt auch nicht in die Pfanne hauen.
Das musst du nicht.
Oh, bitte nicht.
Aber ich glaube, es war schon das, was du auch so sagtest, dich an die Regeln zu halten, wie leise sein, sich aufzustellen, immer den Finger zu heben, wenn man was zu sagen hat. Dann ging es ja irgendwann auch um Hausaufgaben und alles immer dabei zu haben. Und ich glaube, das ist natürlich super schwierig auch gewesen für dich. Aber Gott sei Dank hattest du ja, glaube ich, auch eine sehr verständnisvolle Lehrerin. Und mit der waren wir ja auch immer im Gespräch. Und ja. Deswegen kamst du natürlich auch hierhin zu mir, weil es so ein paar Schwierigkeiten auch in der Klasse gab.
Ja.
Mhm. Also ich stelle es mir auch total schwer vor, aus dieser Zeit vorher, wo es einfach komplette Langeweile, man musste sich irgendwie selbst organisieren. Du bist ja auch höchstwahrscheinlich sehr selbstständig geworden da drin. Also du musstest ja gucken, dass du überlebst auf dem Weg hierher, dann da im Flüchtlingswohnheim und jetzt auf einmal in der Situation mit ganz vielen anderen Kindern, die man nicht versteht, dass da jetzt gleich Regeln beachten nicht drin ist, weil man es vorher die ganze Zeit anders machen musste, finde ich ganz normal, muss ich sagen.
Und es gibt ja reichlich Regeln in der Klasse. Wenn man sich das vorstellt, wie viele man sie beachten muss in einer so einer Stunde, das ist schon eine Menge. Ja.
Aber wie war denn dann der erste Tag in der neuen Klasse für dich?
Also es war wirklich komisch für mich da. Ich hatte auch ein bisschen da Angst so. Ja.
Was waren die Ängste? Also so, vor was hattest du Angst, als du da hingegangen bist?
Mein Vater hat mich halt erst da hingebracht und dann war er halt weg und da hatte ich halt Angst. Wo ist er weggegangen? Wie soll ich alleine wieder zurückgehen oder so? Davor hatte ich halt Angst.
Mhm.
Ja.
Das hat ja auch schon wieder was eigentlich fast mit deiner Flucht zu tun, ne?
Ja.
Also dieses nicht verlassen werden, ne?
Also deswegen hatte ich auch Angst, weil auf einmal war er weg halt. Und dann hatte ich halt Angst.
Die ganze Zeit ja nie, ne? Ihr wart ja immer als Familie zusammen, ne? Also das ist total verständlich, finde ich. Ihr habt ja auch irgendwie was in Syrien zurückgelassen.
Ja.
Also euer Haus, wenn es noch steht, ich weiß es nicht.
Nein.
Steht nicht mehr? Okay.
Also steht aber sehr schief.
Okay, also ihr habt nochmal ein Bild davon gesehen.
Ja. Es gibt auch da Freunde von uns noch in Syrien.
Ja, also ihr habt noch Kontakte?
Ja, wir haben noch Kontakte.
Sind die regelmäßig oder ist das so, dass es...
Es ist schwierig, weil in Syrien gerade sehr schlecht ist. Kein Strom, Wasser, alles halt weg und so. Kommt nur noch selten und ist sehr teuer. Und Internet auch, ist auch teuer und nicht so viele haben jetzt Internet. Deswegen ist es halt schwierig halt mit dir Kontakt aufzunehmen. Mhm. So, man kann, glaube ich, einmal in der Woche oder einmal im Monat anrufen.
Aber also, das macht ihr auch?
Ja.
Okay.
Wir schicken auch zwischendurch Geld zu Familie auch.
Ja. Das heißt, es sind sogar noch Familienmitglieder in Syrien?
Ja. Mein Opa, meine Tante, meine Oma, mein Onkel, mein Cousin.
Gibt's noch was, wo du sagst, das vermisst du von damals? Also sehr wahrscheinlich deine Familie, deine Freunde, aber gibt's andere Dinge noch, anderes, wo du sagst, das hättest du gerne auch hier?
Es war einfach, man kann es einfach nicht vergleichen, weil es war einfach wie in Syrien anders. Also einfach irgendwie alles war anders, das Wetter, alles, alles Mögliche. Also ich vermisse wirklich meine Familie da und also die meiste Zeit eigentlich auch habe ich da die Zeit bei meinen Opa und Oma verbracht und direkt daneben war halt mein Onkel und Tante und Cousin und ja, also die vermisse ich wirklich, weil die meiste Zeit habe ich bei die verbracht, ja.
Und jetzt gehen nur noch Telefonate.
Ja.
Das kann ich gut verstehen, wenn man Menschen nicht richtig sehen, anfassen kann, mit denen sprechen kann, weil sprechen mit jemandem, der am Tisch sitzt, ist was ganz anderes, als wenn ich am Telefon mit jemandem spreche. Da wünsche ich ganz, ganz viel Glück, dass das hoffentlich klappt, dass ihr euch irgendwann wieder seht. Ja.
Also ich bin auch glücklich, dass sie noch leben in Syrien. Also ist auch da sehr schwer, aber die leben noch, die versuchen es. Und ja, ich bin auch wirklich stolz auf meinen kleinen Cousin, weil er in Syrien immer noch da lebt, obwohl so viele Schwierigkeiten da ist, aber der ist trotzdem geschafft, der ist gerade in einer Gymnasiumschule.
Wow. Und das in der Situation?
Also er ist gerade 14 geworden und er ist in der 9. Klasse Gymnasium. Also er hat wirklich geschafft.
Toll.
Das ist eigentlich ein ganz schöner Übergang jetzt, bisschen in die Zukunft zu denken. Was wünschst du dir denn ganz persönlich erstmal für dich, für die Zukunft, vielleicht auch für deine Familie? Ja, und zu dem anderen kommen wir ein bisschen später.
Ja. Also ich wünsche mir, dass der Krieg weg ist, dass ich irgendwann wieder meine Familie besuchen kann in Syrien. Ja, das wünsche ich mir.
Das heißt also eigentlich schon auch nochmal in die Heimat gehen. Das ist schon dein Wunsch. Okay. Dort leben oder sagen eher wie Urlaub?
Also man kann sagen Leben und Urlaub. Beides.
Okay. Ja, also so ein bisschen Mittelding dazwischen beidem. Ja.
Also einfach da gehen, lange Zeit verbringen, dann wieder zurück.
Ja. Das wäre auch wunderschön, ne? Also weil vor allem dann, das hieße ja dann, dass auch der Krieg zu Ende sein müsste, ne? Und die Gefahr, die dort eben ist. Und für deine Familie, für deine Eltern vielleicht auch? Was wünschst du dir für die?
Also ich wünsche mir das.
Oder was glaubst du, was wünschen die sich?
Meine Mutter wünscht auch, dass sie wieder meinen Opa sieht und ihre Mutter. Also ja, also sie wünscht auch eigentlich, dass sie wieder Heimat geht.
Okay. Aber jetzt ist es ja so, dass man schon sagen kann, höchstwahrscheinlich, weil dieser Krieg leider nicht, oder das Ganze, was da unten läuft, nicht unbedingt sofort enden wird. Mhm. Dass man schon auch realistisch sein muss und sagen muss, eure Zukunft liegt jetzt ja erstmal hier, ne?
Ja, also das wissen wir auch. Ich werde auch hier meine Zukunft erstmal weitermachen, Abschluss machen, arbeiten hier und danach würde ich meinen Bruder da besuchen gehen.
Okay, weißt du schon, was du arbeiten willst später mal?
Also am Anfang, nach Abschluss, werde ich vielleicht als Elektriker arbeiten und danach werde ich zu meinem Bruder gehen.
Okay. Dein Bruder ist wo?
In Katar.
In Katar, okay. Das heißt also, du möchtest als Elektriker hoch hinaus auf die hohen Gebäude in Katar?
Nein, er besitzt halt da eine Firma da in Katar.
Okay.
Und da will ich halt gerne bei ihm arbeiten.
Mhm. Spannend.
Ich mag ihn auch sehr.
Ja. Okay, du weißt schon, wer dein Chef wird. Das ist schön. ich habe eben gerade schon gesagt, dass du dir auch noch was anderes wünschen darfst und ich würde dich das jetzt gerne fragen. Geh mir in deine Klassensituation von damals. Du bist in deine Klasse gekommen, siehst die jetzt das erste Mal. Was hättest du dir gewünscht, was hätten die tun können, um es dir leichter zu machen?
Erstmal, dass sie mich halt verstehen, weil am Anfang, erstes Jahr, zweites Jahr hier in Schule, war sehr schwierig. sehr wenige Menschen haben mich halt verstanden und sehr viele Menschen
nicht. Was meinst du mit verstehen? Wirklich nur sprachlich oder?
Nein, so einfach von Gedanken, wie ich eigentlich, also dass ich einfach nichts verstehe und dass ich einfach dafür nichts kann, das meine ich mit verstehen.
Okay, also das heißt nicht jetzt sprachlich, sondern wirklich
nein, Gedanken.
Was du hinter dir hast, dass ja. Das was damit zu tun hast, wie du jetzt gerade bist auch. Ja. Okay. Das ist spannend, weil viele sagen ja immer nur, es liegt an der Sprache, ne? Ich glaube, es liegt eigentlich eher am Herzen, das zu verstehen, was jemand dahinter sich hat und warum das vielleicht gerade auch nicht möglich ist, was man sich manchmal von demjenigen wünscht. Mhm. Hast du einen Tipp für, also Lehrer, für Mitschüler, was sie dann tun können? Weil so ein bisschen ist man ja auch gleichzeitig eine Zwickmühle.
Ja, also ich meine so damit halt, man kann sich auch schon vorstellen, das ist halt zu flüchten ist auch schwierig, man kann sich halt vorstellen und so, dass es auch wirklich sehr schwierig ist. Ja, und halt, also das, wo das Problem ist, wo ich in diese Schule gekommen bin, hatte ich halt erstmal Stress mit Lehrern und so. Ja, und das war halt wegen, einfach weil ich in Pause was falsch gemacht habe, was ich nicht wusste und so. Das, ja. Also die verstehen nicht, dass ich das unabsichtlich gemacht habe. Verstehen Sie? Mhm. Die denken, dass ich das mit Absicht gemacht habe oder so. Aber in die Wahrheit, ich kann einfach nichts dafür, weil ich weiß ja nichts. Ich kann nicht reden. Ich verstehe nicht, wie die mit mir geredet und so. Ich weiß nicht, was sie sagt. Ja.
Also kommen viele, viele Verständnisprobleme zusammen auf allen Ebenen eigentlich. Ne? Und ich glaube schon, dass da die Erwachsenen eigentlich der Schlüssel sind, die da drauf Rücksicht nehmen müssen, die gucken müssen. Aber gleichzeitig müssen sie dich auch ernst nehmen.
Ja.
Ne, so. Das ist, glaube ich, der große Spagat, den die Erwachsenen da auch gehen müssen. Ne? Mhm. Ja. Elke, du bist vorhin so abgeschnitten worden, weil Mahmut weitererzählen wollte. Wir waren noch dabei, wie du ihn kennengelernt hast. Und ich finde, da müssen wir jetzt nochmal zurückkommen drauf. Du warst und ich glaube, bist ja immer noch eine ziemlich wichtige Person für Mahmut. Also ich weiß zum Beispiel, dass Mahmut ja relativ häufig immer noch hier vorbeikommt.
Mhm, genau.
Kannst du dir erklären, warum das ist, so ist? Also warum er sozusagen zu dir so ein, oder warum du so eine wichtige Bezugsperson bist? Also ist es wirklich nur dieses Sprachenlernen am Anfang gewesen oder steckt da noch mehr dahinter?
Ich glaube, das Sprachenlernen ist natürlich total wichtig gewesen, um dass er auch das andere versteht. Und dass ich auch oder du auch mit uns über was sprechen konntest, was dir auf dem Herzen liegt oder auf der Seele brennt. Und ich glaube, das war auch ganz schön, dass du erstmal, wir sind auch in die Stadt zusammengefahren, wir haben jetzt auch so alltägliche Sachen gemacht. Dass wir nicht nur in der Schule das gemacht haben, sondern sind auch losgegangen von hier, haben uns aufgemacht. Und dann hat sich das immer weiter intensiviert. Du wurdest ja dann auch relativ schnell auch in der Schule besser. Also bis das dazu kam, dass du auch irgendwie dass du ja auch Noten bekommen hast, sogar dafür für das, was du geschrieben und gerechnet hast, weil du ja dann auch immer ein besserer Schüler auch noch wurdest. Also das ging auch total schnell, habe ich noch in Erinnerung. Und wir haben da relativ viel Zeit schon in der Woche immer verbracht. Und als du dann ja die Schule verlassen hast, haben wir uns ganz kurz ein bisschen aus den Augen verloren. Ja. Und dann bist du wiedergekommen und hast gesagt, irgendwie, Elke, können wir wieder miteinander irgendwie Zeit verbringen. Und das ist jetzt auch schon wieder total lange her. Ich glaube, bestimmt schon 3 Jahre.
Ja.
Und wir haben uns in diesen 3 Jahren manchmal jede Woche gesehen und haben dann zusammen Hausaufgaben gemacht, haben geübt, haben gelacht, über ganz, ganz viele unterschiedliche Dinge diskutiert. Und das machen wir heute immer noch, weil wir ganz oft aneinander ecken, weil wir ganz aus verschiedenen Kulturen kommen und wir beiden uns da auch oft echt ganz schöne Wortduelle leisten. Und das aber meistens auch versuchen, dass das sehr respektvoll passiert. Und darüber hinaus gehen wir beiden auch manchmal essen. Und du erzählst mir ganz viel aus deinem Leben. Und ich glaube, das ist, dass du mir, und das finde ich total schön, vertraust.
Ja.
Und wir haben auch mal gesagt, wenn der deutsche Pass da ist, dann machen wir ein Kartoffelfest. Und ich habe auch schon so viel halt auch über dich erzählt, weil ich natürlich viel, weil wir viel Zeit miteinander verbringen. Auch meine Schwester hatte ich kennenlernen dürfen. Und es gibt sogar einen Satz, den du geprägt hast und den ich ganz oft auch sage. Mahmut hat zu mir immer gesagt, wenn ich ein bisschen aufgeregter wurde, wenn wir unsere Diskussion sich, wenn die hitziger wurde, dann hast du mich immer angeguckt und hast gesagt, beruhigen Sie sich. Das ist jetzt ein geflügeltes Wort in bei mir in der Familie, in meiner Ehe. Und ja, das ist, wenn ich ein bisschen aufdrehe, dass dann kommt, beruhigen Sie sich. Also das kann man in diesem Podcast jetzt, weil es ja auch eine sehr traurige Geschichte auch ist, denn der Mahmut ist auch sehr, sehr lustig und wir beiden müssen ganz viel miteinander lachen. Und wir haben, das würde ich auch, was uns beiden sehr verbindet ist, wir haben, ich glaube, echt so den gleichen Humor. Und das ist wirklich lustig.
Also Ich finde das war so ein was Schönes zu hören. Das muss doch irgendwie ins Herz gehen, oder? Ja. Wie, also das kann man schon Freundschaft nennen eigentlich, oder?
Ja. Wir haben auch schon mal darüber überlegt, was wie wir uns definieren würden. Und das ist ja eigentlich ist ein großer Altersunterschied. Und du bist ein junger Mann. Ich bin eine ältere nicht. Ich bin eine Frau. und wir haben das auch überlegt, was für eine Beziehung wir haben, und wir sind dann auch auf das Wort Freundschaft gekommen.
Und ich glaube, das ist was man hier auch rausnehmen kann, dass in dem Moment, wo jemand da ist, der einem zuhört, der merkt, was man gerade in dem Moment braucht, und dann ein bisschen Zeit dazu kommt, ganz, ganz viel möglich ist. Und das andere, was ich sagen will, ist, ich find's toll, dass du das angegangen bist mit Elke zusammen. Und ja, und auch dich hier wieder, das ist ja wieder so ein Schritt, dass du hier jetzt heute mit uns sitzt, ne, und uns diese Geschichte erzählst, die ja wirklich echt an die Nieren geht. Und wir so locker, er hat mir vorhin zum Beispiel, oder Elke hatte mir erzählt, dass du jetzt sogar überlegst, Richtung Podcast, das findest du spannend. Ja, vielleicht haben wir hier den nächsten Podcaster auch demnächst. Und ich finde, du hast es heute auch wirklich echt toll gemacht. Also es hat richtig, richtig großen Spaß gemacht. Sodass wir, glaube ich, jetzt an einem guten Punkt sind, um zu sagen, vielen, vielen Dank euch beiden. Ja. Mir hat es riesengroßen Spaß gemacht. Ich habe heute unheimlich viel dazu gelernt. Und ja, ich wünsche euch alles, alles Gute.
Mein Zuhause, mein Weg, mein Jetzt. Ein Podcast der Qualitäts- und Unterstützungsagentur Landesinstitut für Schule in Soest.